Herzlich willkommen zu meinem Podcast Identität und Leben, der Fachpodcast von und mit Kurt Neubersch. Ich bin Diplompsychologe und psychologischer Psychotherapeut. Dieser Podcast ist für alle Menschen gedacht, die sich hinter Fragen und Antworten suchen. Dabei steht vor allem das eigene Erleben und Verarbeiten im Vordergrund. Was macht mich aus? Wie richte ich mich aus? Wer bin ich? Wie lebe ich mein Leben? Identität und Leben oder Identität Leben? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es weiter mit meiner Mini-Reihe über Narzissmus, Trauma und Beziehung. In der ersten Folge haben wir darüber gesprochen, warum sich narzisstisch geprägte Beziehungen am Anfang oft so intensiv und besonders anfühlen können. Es ging um Lovebombing, Idealisierung, emotionale Überwältigung und die Sehnsucht, endlich wirklich gesehen zu werden. Das war Folge 163. Folge 164, in der zweiten Folge dieser Mini-Reihe, ging es darum, warum Menschen in solchen Beziehungen bleiben, obwohl sie leiden. Wir haben über Traumabindung gesprochen, über Hoffnung, intermittierende Verstärkung, also warum es manchmal wirklich zu einer Bestärkung kommt und dann wieder diese aussetzt und so weiter. Auch über Gaslighting, auch Schuldgefühle und alte Beziehungsmuster. Und heute gehen wir einen weiteren wichtigen Schritt. Denn wenn Menschen das Wort Narzissmus hören, entsteht oft sofort ein ganz bestimmtes Bild. Das kenne ich aus meiner praktischen Erfahrung. Wenn ich nur an meine Klinikzeit denke, war das nicht selten der Fall, dass man dann gesagt hat, boah, der ist aber narzisstisch oder der mutet sehr narzisstisch an und so weiter. Und das hat auch viel zu tun mit Eindrücken, mit Vermutungen, mit Verhaltensweisen und so weiter und natürlich auch an manchen Stellen mit Vorurteilen. Und mit diesen möchte ich hier an der Stelle ein Stück weit aufräumen, indem wir uns dieses Thema mal anders ansehen, indem wir uns das ein bisschen vertieft zu Gemüte führen. Wenn du an Narzissmus denkst, dann hast du ein eigenes Bild, eine bestimmte Vorstellung, etwas, was du entweder schon durch eigene Erfahrungen oder durch Hörensagen wahrscheinlich damit verbindest. Vielleicht denkst du sogar an jemanden, der so sehr, sehr laut ist oder so. Oder vielleicht so in den Raum kommt und dann sofort die Aufmerksamkeit einnimmt. Vielleicht aber auch an jemanden, der sich für was Besseres hält oder andere abwertet, dominiert, kontrolliert und ständig Bewunderung braucht. Und ja, also diese Form gibt es auch. Ne? Viele Menschen haben genau solche Personen nämlich erlebt. In Beziehungen oder auch in Familien, aber auch natürlich im Beruf oder Freundschaften. Manchmal gibt es das auch, das kenne ich sehr gut, auch im therapeutischen Kontext, wenn Betroffene erzählen, wie sehr sie unter einem dominanten, selbstherrlichen oder abwertenden Menschen gelitten haben. Dieses Bild ist also überhaupt nicht falsch. Es ist nur unvollständig. Und genau darin liegt ein sehr großes Problem. Denn Narzissmus zeigt sich nicht immer gleich und auch nicht immer laut. Auch schon gar nicht offensichtlich. Und auch nicht immer überheblich. Und die sichtbare Macht, also Beeinflussung, ist auch nicht immer sofort erkennbar. Manche narzisstische Dynamiken wirken auf den ersten Blick gar nicht narzisstisch. Dann wirkt das eher verletzt oder bedürftig, wehleidig, überempfindlich oder auch missverstanden. Manche Menschen kontrollieren andere nämlich nicht dadurch, dass sie schreien oder einschüchtern, sondern über Schuldgefühle, über Dauerleid und die Botschaft: Nach allem, was ich erlebt habe, kannst du mir das doch nicht antun. Das ist etwas, was man wirklich mal sacken lassen muss, weil die Dynamik, nennen Sie nochmal hier bewusst Täter-Opfer-Dynamik, dazu habe ich auch schon eine Folge gemacht, die ist hier wirklich nicht zu unterschätzen. Und diese Sachen, die ich jetzt hier erwähne, sind häufig subtil und werden eher spät erkannt. Das sieht nämlich nicht danach aus, was viele Menschen unter Narzissmus verstehen. Und das möchte ich gerne, wie gesagt, heute mit euch ein bisschen beleuchten. Die verschiedenen Gesichter von Narzissmus. Es geht hier auch um die dominanten Formen, wie wir schon gesagt haben, aber auch verletzliche Formen. Es geht um verdeckte Formen, aber auch über jammernde, selbstmitleidige und märtyrhafte Dynamiken. Und um die Frage, wie man diese Muster verstehen kann, ohne jeden verletzten Menschen zu schnell irgendeinem Narzissmus direkt zu unterstellen oder in so eine Schublade abzustellen. Das ist mir sehr wichtig. Nicht jeder Mensch, der leidet, ist automatisch narzisstisch. Das wäre zu anmaßend. Auch nicht jeder Mensch, der empfindlich ist, ist manipulativ. Und wenn Menschen Zuspruch brauchen, hat man auch nicht sofort eine Persönlichkeitsstörung. Das ist etwas, was wir, glaube ich, in Deutschland sehr oft haben, das Thema Eigenlob stinkt. Das ist aber an der Stelle ein eher altes Konzept. Man kann sagen, Eigenlob, sich selbst zu, wertzuschätzen, ist was sehr Wichtiges, was wir sogar brauchen. Ja. Also es geht nicht um eine, ich erhöhe mich über andere, sondern ich nehme mich überhaupt erstmal wahr in meinem Wert und wer ich bin. Es gibt hier Dynamiken, in denen Leid, Kränkung, aber auch Selbstmitleid und Hilflosigkeit zu Formen von Kontrolle werden. Und diese Dynamiken sind für Betroffene oft sehr schwer zu durchschauen. Warum? Weil wir natürlich Gefühle haben und diese Gefühle uns sehr stark mit beeinflussen. Vielleicht auch, weil wir das nicht anders kennen und das an der Stelle sagen, das ist doch was ganz, ganz Normales. Wenn wir jetzt wissenschaftlich auf Narzissmus schauen, dann ist zuerst wichtig, dass Narzissmus nämlich hier kein ganz einheitliches Phänomen ist. In der Forschung wird häufig zwischen grandiosem und vulnerablen Narzissmus unterschieden. Der grandiose Narzissmus ist die bekanntere Form. Diese Menschen wirken oft selbstsicher, dominant, durchsetzungsstark, leistungsorientiert oder beeindruckend. Sie suchen wirklich Bewunderung, Anerkennung, Status oder Sonderstellung. Sie können sehr charmant sein, sehr überzeugend und sehr präsent. Und tatsächlich auch so richtig mitreißend kann, das kann auch sein. In Beziehungen zeigt sich diese Form häufig über Kontrolle, Abwertung, aber auch das Anspruchsdenken, die Dominanz und das Gefühl, der andere müsse sich hier anpassen. Der vulnerable Narzissmus hingegen wirkt anders. Menschen mit vulnerablen narzisstischen Anteilen zeigen oft eine starke Kränkbarkeit, Scham, Unsicherheit, so ein Rückzug, aber auch Neid oder Misstrauen oder das Gefühl, nicht ausreichend gesehen zu werden. Sie können sich dauerhaft verletzt, übergangen oder ungerecht behandelt fühlen. Nach außen wirken sie manchmal gar nicht überlegen, sondern eher leidend. Und genau das macht diese Form so schwer erkennbar. Beide Formen können sich sogar abwechseln. Ein Mensch kann in einem einen Kontext grandios auftreten und in einem anderen zutiefst gekränkt, verletzt oder hilflos wirken. Das ist so eine Täter-Opfer-Dynamik in mir selbst. Und das ist psychologisch wirklich wichtig. Narzissmus bedeutet nicht automatisch echtes Selbstbewusstsein. Im Gegenteil, viele narzisstische Muster kreisen um einen instabilen Selbstwert. Ein Selbstwert, der nicht ruhig von innen getragen wird, sondern immer wieder von außen reguliert werden muss. In Form von Bewunderung, Bestätigung, Kontrolle, Mitleid, Aufmerksamkeit und das Gefühl, besonders zu sein. Auch kann es durch die Botschaft, ich bin so verletzt, dass du dich jetzt um mich kümmern musst, passieren. Beginnen wir mit der Form, die viele Menschen am ehesten erkennen. Dem grandios dominanten Narzissmus. Stell dir jemand vor, der in Gesprächen ständig die Deutungshoheit übernimmt. Jemand, der wenig echtes Interesse an der inneren Welt anderer zeigt, aber sehr viel Raum für sich selbst beansprucht. Jemand, der empfindlich auf Kritik reagiert, aber selbst ohne große Hemmung kritisiert. Jemand, der charmant sein kann, wenn er bewundert wird, aber kalt oder abwertend wird, wenn er sich gekränkt fühlt. In Partnerschaften kann das so aussehen. Am Anfang fühlt sich dieser Mensch beeindruckend an, richtig sicher und stark, entschlossen, vielleicht auch faszinierend. Er weiß, was er will. Er erzeugt Orientierung. Er kann sogar sehr großzügig sein, sehr präsent und intensiv. Doch irgendwann verändert sich die Atmosphäre. Die eigene Meinung wird weniger wichtig. Kritik wird dann riskant und Grenzen werden als Angriff erlebt. Der andere entscheidet zunehmend, was richtig ist, was falsch ist, was angemessen ist und auch was übertrieben ist. Und irgendwann bemerkt man, ich bin in dieser Beziehung nicht mehr auf Augenhöhe. Ich werde nämlich bewertet, korrigiert, eingeordnet und ich muss vorsichtig werden. Das Grandiose wirkt nach außen oft wie Stärke. Innerlich steckt aber häufig eine erhebliche Kränkbarkeit dahinter. Der Mensch muss überlegen wirken, weil das Gefühl von Gleichwertigkeit schwer auszuhalten ist. Denn Gleichwertigkeit bedeutet, ich bin nicht immer besonders. Ich werde nicht immer bewundert. Ich bin kritisierbar. Ich bin auch begrenzt. Ich brauche vielleicht auch den anderen Menschen. Und genau das kann für narzisstisch strukturierte Menschen schwer sein. Und es hat nichts damit zu tun, weil sie keinen Schmerz haben, sondern weil sie diesen Schmerz häufig nicht gut mentalisieren, halten oder verantworten können. Dann wird aus Kränkung schnell Angriff. Aus Unsicherheit wird dann Dominanz. Aus Scham wird dann sogar Abwertung. Und aus innerer Instabilität wird äußere Kontrolle. Diese dominante Form wird häufig schnell erkannt. Nicht immer sofort, aber irgendwann. Es liegt daran, dass man sie im Außen sichtbar sieht. Und sie kann auch laut sein. Und sie macht Menschen klein. Und natürlich setzt sie auch andere unter Druck. Schwieriger wird es aber bei der verdeckten, vulnerablen und bei den wehleidigen Formen. Da kommen Betroffene oft erst sehr spät darauf, dass sie in einer narzisstischen Dynamik stecken könnten. Denn diese Beziehungen fühlen sich nicht an wie Unterdrückung durch Stärke. Sie fühlen sich eher an wie Verantwortung für einen verletzten Menschen. Stell dir jemand vor, der immer wieder erzählt, wie schlecht andere ihn behandelt haben. Wie ungerecht das Leben war. Wie wenig Verständnis er bekommen hat. Wie sehr er leidet. Wie sehr alle anderen ihn enttäuschen. Und wie oft er ausgenutzt wurde. Wie wenig die Welt erkennt, was eigentlich in ihm steckt. Und wenn du ein empathischer Mensch bist, reagierst du darauf wahrscheinlich mit Mitgefühl. Du denkst nämlich dann, dieser Mensch wurde wirklich verletzt. Er braucht hier Verständnis, Sicherheit und er meint es auch gar nicht böse. Sie können gerade nicht anders und das kann auch stimmen. Menschen können wirklich verletzt sein. Sie können auch wirklich schwere Erfahrungen gemacht haben und sie können auch wirklich Hilfe brauchen. Das Problem beginnt dort, wo aus dieser Verletzung eine dauerhafte Beziehungsmacht entsteht. Wenn der andere immer leidet, sobald du eine Grenze setzt und wenn jede Kritik als Angriff erlebt wird, deine Bedürfnisse sofort als Zumutung erscheinen und wenn du dich nicht mehr traust, etwas anzusprechen, weil der andere sonst zusammenbricht, beleidigt ist, vielleicht auch weint, sich zurückzieht oder dich indirekt schuldig macht, manchmal vielleicht auch direkt. Dann entsteht eine sehr spezielle Dynamik. Du bist nicht mehr nur Partner, Freund, Kind, Kollege, Kollegin oder das Gegenüber. Du wirst zum Stabilisator, zum Trostspender, du bist auch der Schuldvermeider und du bist auch der emotionale Versorger. Und vielleicht merkst du irgendwann, in dieser Beziehung geht es ständig um das Leid des anderen, aber kaum noch um mich. Das ist die Falle des Selbstmitleids. Selbstmitleid ist nicht grundsätzlich schlecht, damit wir uns das einmal klar machen. Jeder Mensch kann in Schmerz, Trauer oder Hilflosigkeit geraten. Problematisch wird es, wenn Selbstmitleid zu einem dauerhaften Beziehungsmuster wird, das andere Menschen nämlich bindet, kontrolliert oder entwertet. Dann lautet die Botschaft nicht offen, du musst tun, was ich will. Sie lautet nämlich dann eher so wie, wenn du mich wirklich lieben würdest, würdest du mich jetzt nicht enttäuschen. Nach allem, was ich erlebt habe, kannst du nicht auch noch gegen mich sein. Du weißt doch, wie schlecht es mir geht. Ich habe niemanden außer dir. Du bist genau wie alle anderen. Das sind die Sätze, die eine enorme Kraft haben können. Vor allem für Menschen, die früh gelernt haben, verantwortlich für andere zu sein. für Menschen, die aus einem parentifizierenden Hintergrund kommen, das heißt, die also schon früh die Verantwortung für Eltern übernommen haben, die an der Stelle zu schwach oder zu abgelenkt oder zu belastet waren. Das heißt, ich springe dann da ein und versorge mein Umfeld. Auch dazu habe ich eine Folge schon gemacht. Für Menschen, die in ihrer Kindheit gespürt haben, wenn Mama leidet, muss ich sie beruhigen. Wenn Papa wütend ist, muss ich mich anpassen. Wenn jemand enttäuscht ist, bin ich schuld. Dann kann vulnerable, narzisstische Dynamik eine alte Wunde aktivieren. Und das hier dann nicht über Gewalt, auch nicht über laute Dominanz, sondern über die alte Angst, jemanden im Stich zu lassen. Genau hier ist Differenzierung enorm wichtig. Eine depressive Person kann viel leiden, ohne narzisstisch zu sein. Auch ein traumatisierter Mensch kann hilfsbedürftig sein, ohne andere manipulieren zu wollen. Und ein hochsensibler oder neurodivergenter Mensch kann schnell überfordert sein, ohne dass daraus eine narzisstische Dynamik entsteht. Der Unterschied zeigt sich häufig an der Beziehung zur Verantwortung. Kann der Mensch später reflektieren, was passiert ist? Kann er anerkennen, dass sein Verhalten andere belastet hat? Kann er sagen, ich war überfordert, aber ich sehe, dass ich dich damit verletzt habe? Oder wird jede Verantwortung wieder zurückgeschoben, nämlich dann auf dich? Oder auf die Welt, die Kindheit, die Umstände, vielleicht der Ex-Partner, die Eltern oder auf alle anderen? Wenn Leid immer dazu dient, Verantwortung zu vermeiden, also Eigenverantwortung, dann wird es gefährlich. Nicht das Leid an sich ist nämlich narzisstisch, sondern die Art, wie es Beziehung organisiert. Eine weitere Form, die im Alltag oft vorkommt, ist der märtyrhafte Narzissmus. Das klingt hart, aber viele Menschen kennen diese Dynamik. Nach außen wirkt der Mensch vielleicht hilfsbereit, aufopfernd und pflichtbewusst, immer für andere da, jemand, der viel tut, der sich kümmert und opfert, der trägt und scheinbar keine Ansprüche stellt. Doch unter der Oberfläche entsteht oft ein unausgesprochener Vertrag. Ich gebe viel, also musst du mich sehen. Ich opfere mich, also musst du dankbar sein. Ich tue alles für dich, also darfst du mich nicht enttäuschen. Wenn Anerkennung ausbleibt, kommt Bitterkeit. Dann fallen Sätze wie, nach allem, was ich für dich getan habe. Ich denke immer an alle, aber niemand denkt an mich. Ich mache sowieso alles falsch. Lass mich, ich bin ja nur die Dumme. Ist schon gut, ich brauche ja nichts. Solche Sätze wirken auf den ersten Blick traurig oder resigniert. Oft erzeugen sie aber Schuld und Schuld bindet. Man beginnt sich zu erklären, auch zu entschuldigen, man will da mehr geben, man möchte dankbar sein, weniger zu fordern, die eigenen Bedürfnisse zurückzustellen. Auch hier geht es wieder um Kontrolle, aber sie wirkt anders. Das passiert dann nicht über einen Befehl, sondern es passiert eher über moralischen Druck und über Opferhaltung, über das Gefühl, der andere sei so gut, so leidend, so aufopferungsvoll, dass jede Grenze von mir grausam wirkt. Gerade Kinder solcher Eltern können tief geprägt werden. Wenn Mutter oder Vater sich dauerhaft als Opfer darstellt, lernt das Kind oft, ich darf keine eigenen Bedürfnisse haben, ich darf nicht zu glücklich sein und ich darf nicht zu weit weggehen und ich darf mich auch nicht abgrenzen, sonst zerstöre ich den anderen. Das kann bis ins Erwachsenenleben wirken, auch in Partnerschaften, in Freundschaften, auch in berufliche Beziehungen und manchmal auch in therapeutische Beziehungen, wenn Menschen Schuld, Rettungsfantasien oder dauernde Verantwortungsübernahme kaum lösen können. Jetzt könnte man fragen, was verbindet diese Formen? Der dominante Narzisst wirkt stark. Der Vulnerable wirkt verletzt. Der Märtyrhafte wirkt aufopfernd. Das sieht sehr unterschiedlich aus. Aber darunter liegt häufig ein ähnliches Grundproblem. Das Selbstwert, das ist instabil. Nicht im Sinne von, der Mensch fühlt sich einfach schlecht, sondern im Sinne von, das Selbstwertgefühl muss ständig reguliert werden. Und zwar durch andere, auch durch die Bewunderung und Sonderstellung, das Mitleid, die Kontrolle, die Dankbarkeit und Aufmerksamkeit und durch die Gewissheit, wichtig, besonders oder unverzichtbar zu sein. Und genau hier wird Beziehung schwierig. Denn der andere Mensch wird nicht mehr wirklich als eigenständiges Gegenüber erlebt. Er wird gebraucht als Spiegel, als Bewunderer und Beruhiger, als Retter und Schuldiger und als Beweis, dass man wertvoll ist. In gesunden Beziehungen darf der andere eigenständig bleiben. In narzisstischen Dynamiken wird Eigenständigkeit schnell bedrohlich. Wenn du eine Grenze setzt, fühlt sich der andere entwertet. Wenn du Kritik äußerst, fühlt er sich angegriffen. Wenn du eigene Bedürfnisse hast, fühlt er sich verlassen. Wenn du nicht mehr spiegelst, kippt die Stimmung. Das ist eine der deutlichsten Hinweise auf eine narzisstische Dynamik. Deine Eigenständigkeit wird nicht als normaler Teil von Beziehungen erlebt. Sie wird als Kränkung erlebt. Und an dieser Stelle lohnt sich ein kurzer fachlicher Blick auf die Diagnostik. In der ICD-10 wurde die narzisstische Persönlichkeitsstörung nicht als eigene Hauptkategorie geführt, sondern eher unter anderen spezifischen Persönlichkeitsstörungen eingeordnet. Das hatte zur Folge, dass Narzissmus im klinischen Alltag oft unscharf behandelt wurde. Im DSM, also im amerikanischen Klassifikationssystem, gibt es narzisstische Persönlichkeitsstörung als eigene Kategorie. Dort stehen Merkmale wie Grandiosität, Bedürfnis nach Bewunderung und Mangel an Empathie stärker im Vordergrund. Der ICD-11 geht inzwischen einen anderen Weg. Sie denkt Persönlichkeitsstörung dimensionaler. Das heißt, es geht weniger darum, Menschen in starre Schubladen wie narzisstisch, histrionisch oder abhängig zu sortieren. Stattdessen schaut man stärker auf den Schweregrad der Persönlichkeitsbeeinträchtigung und auf bestimmte Persönlichkeitsmerkmale. Zum Beispiel, wie stabil ist das Selbstbild? Wie gut kann jemand Beziehung gestalten? Wie gut kann jemand Verantwortung übernehmen? Wie flexibel ist jemand im Umgang mit Gefühlen, Nähe, Kritik oder Konflikt? Welche Bereiche sind besonders auffällig, zum Beispiel durch meine Stimmungslage, vielleicht wie kann ich mich sozial einbinden, wie distanziert bin ich und auch wie enthemmt bin ich vielleicht und auch wie zwanghaft bin ich. Das passt sehr gut zu einem modernen Verständnis von Narzissmus, denn Grandiosität oder vulnerable Formen sehen unterschiedlich aus. Eine aktuelle Arbeit zum ICD-11-Modell zeigt zum Beispiel, dass grandiose narzisstische Präsentationen klinisch besonders häufig mit der Domäne des Dissozialen verbunden wurde. Also das heißt an der Stelle, dass hier diese Anpassung in der Gesellschaft erschwert ist. Also mit Selbstzentriertheit, geringerer Empathie, der manipulativen oder auch mit dem feindseligen Anteil. Vulnerable narzisstische Präsentationen wurden dagegen stärker mit meiner Stimmungslage und auch meiner Art, wie distanziert ich bin, verbunden. Also mit der Angst, der Depressivität, dem Rückzug, der Kränkbarkeit und auch meiner inneren Belastung. Das ist interessant, weil es erklärt, warum verletzlicherem Narzissmus nicht so leicht in das klassische Bild passt. Es wirkt emotional leidender. Aber auch diese Form kann Beziehungen stark belasten, wenn Verantwortung, Empathie und echte Gegenseitigkeit fehlen. Die nächste wichtige Frage lautet, woher kommt Narzissmus? Und hier sollten wir vorsichtig sein. Es gibt nicht die eine Ursache. Narzisstische Muster entstehen aus einem Zusammenspiel verschiedener Faktoren. Temperament spielt eine Rolle, genetische und biologische Anteile werden vermutet, Bindungserfahrungen spielen eine zentrale Rolle, auch die Familiendynamiken, die Erziehung, die Kultur, mein Leistungsideal, meine Beschämungen, auch meine Idealisierungen, auch wie Vernachlässigung, manchmal auch Traumata. Ich würde sogar behaupten, nicht selten, zumindest in den Fällen, die mir bekannt sind. Aber daraus folgt nicht, Trauma macht Narzissten. Das finde ich nochmal wichtig hier zu betonen. Ne? Das eine schließt nicht das andere sofort automatisch mit ein. Aber dass wir hier sehen, es gibt Kausalitäten, die nicht zu unterschätzen sind. Weil so einfach ist es nicht, das einfach nur so in Schwarz-Weiß runterzubrechen. Die meisten traumatisierten Menschen entwickeln nämlich keine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Viele entwickeln eher Angst, Depression, Anpassung, auch Dissoziation, also dass ich da an der Stelle dissoziiere, dass ich auch Selbstzweifel habe, dass ich vielleicht mich auch überverantwortlich fühle oder Schwierigkeiten habe, Grenzen zu setzen. Bei narzisstischen Entwicklungen geht es häufig um eine bestimmte Art der Selbstorganisation. Ein Kind erlebt vielleicht nicht, ich bin als Mensch wertvoll, sondern eher, ich bin wertvoll, wenn ich besonders bin, wenn ich leiste, wenn ich hier so richtig beeindrucke und nicht schwach bin und wenn ich andere überstrahle. Oder auch, ich bin wertvoll, weil ich so sehr gelitten habe, dass andere mir etwas schulden. Manche Kinder werden beschämt und entwertet und andere werden dann überhöht und idealisiert. Und es gibt auch Kinder, die das tatsächlich beides erleben. Heute bist du großartig, morgen bist du die größte Enttäuschung. Heute bist du ein besonderes Kind und morgen bist du nichts wert. Solche Wechsel können ein stabiles Selbstwertgefühl erschweren. Dann entsteht also ein falsches Selbst, ein Bild, das funktionieren muss. Ein Selbst, das dann schützen muss. Ein Selbst, das bewundert werden will, damit die innere Scham nicht spürbar wird. Oder ein Selbst, das leidet, damit niemand zu nah an die eigentliche Verantwortung kommt. Winnicott hat mit dem Begriff des falschen Selbst etwas beschrieben, das hier anschlussfähig ist. Ein Mensch entwickelt eine angepasste Oberfläche, um Beziehung, Sicherheit oder Anerkennung zu sichern. Das ist nicht eins zu eins Narzissmus, aber es hilft zu verstehen, wie ein Mensch sich von einem echten, lebendigen Selbstgefühl entfernen kann. Hinter grandiosem Verhalten liegt also oft kein ruhiger Selbstwert, sondern hier liegt eher Angst vor Bedeutungslosigkeit, auch Angst vor Scham, vor Wertlosigkeit, vor Abhängigkeit, vor echter Nähe. Und das macht narzisstische Dynamik menschlich erklärbar. Es macht sie aber nicht harmlos. Und hier kommen wir zu einem der wichtigsten Unterscheidungen dieser ganzen Reihe. Verstehen ist nicht dasselbe wie entschuldigen. Wenn jemand durch frühe Verletzungen, Scham oder Bindungsbrüche narzisstische Schutzmuster entwickelt hat, kann man dafür Mitgefühl haben. Man kann sagen, das ist wahrscheinlich eine Geschichte und vielleicht auch eine Wunde. Und da ist ein Mensch, der nie gelernt hat, seinen Selbstwert stabil zu halten und gleichzeitig bleibt wahr, Grenzüberschreitungen verletzen, Manipulation verletzt, Schuldumkehr verletzt, Abwertung verletzt, Gaslighting verletzt, Kontrolle verletzt. Ein Mensch ist nicht dafür verantwortlich, was ihm als Kind passiert ist. Er ist aber als Erwachsener dafür verantwortlich, wie er mit anderen Menschen umgeht. Das ist ein harter, aber wirklich notwendiger Satz. Gerade empathische Menschen verlieren diesen Satz manchmal aus dem Blick. Sie sehen die Wunde des anderen und vergessen dann die eigene. Und sie verstehen den Schmerz des anderen und übergehen die eigenen Grenzen. Sie erklären sich sein Verhalten so lange, bis sie selbst kaum noch vorkommen. Darum braucht es beides, Mitgefühl und Grenze. Verstehen und Schutz, Einordnung und Verantwortung. Für Betroffene ist häufig nicht die wichtigste Frage, welcher Narzissmustyp ist das genau? Diese Frage kann interessant sein, sie kann auch helfen, Dynamiken zu verstehen, aber sie kann auch in Grübeln führen. Man liest dann stundenlang über verdeckten Narzissmus, grandiosen Narzissmus, malignen Narzissmus, vulnerable Formen, Täterprofile und Red Flags. Das kann am Anfang entlasten, aber irgendwann braucht es eine andere Frage. Was passiert mit mir in dieser Beziehung? Werde ich kleiner? Zweifle ich ständig an mir? Muss ich meine Wahrnehmung vielleicht sogar verteidigen? Und darf ich hier Grenzen setzen oder Nein sagen oder vielleicht auch eigene Bedürfnisse haben? Oder dreht sich immer mehr darum, den anderen zu stabilisieren? Fühle ich mich verantwortlich für seine Stimmung? Habe ich Angst, sie zu enttäuschen? Bin ich noch Partner, Kind, Freund oder Freundin? Oder bin ich längst Spiegelretter, Regulator oder Schuldiger geworden? Diese Fragen führen oft weiter als jede Typologie. Denn Menschen verlieren sich selten wegen einer Diagnose, sondern eher wegen einer Dynamik. Zum Abschluss dieser Folge möchte ich noch einmal zusammenfassen. Narzissmus hat verschiedene Gesichter. Manche Menschen wirken dominant, überlegen, kontrollierend und abwertend. Andere wirken verletzt, gekränkt, missverstanden und hilfsbedürftig. Wieder andere wirken aufopfernd, moralisch überlegen oder dauerhaft enttäuscht. Was diese Dynamiken häufig verbindet, ist ein instabiler Selbstwert und die Schwierigkeit, andere Menschen wirklich als eigenständigen Gegenüber zu sehen. Der andere wird gebraucht, als Spiegel, als Bewunderer, als Retter, als Schuldiger, als Beweis für den eigenen Wert. Und genau dort wird Beziehung gefährlich, denn Liebe braucht Gegenseitigkeit und auch Verantwortung. Es braucht die Fähigkeit, sich selbst zu sehen, ohne den anderen zu verschlingen. Und sie braucht Grenzen. Und in der nächsten Folge dieser Reihe schauen wir uns eine der schwierigsten Fragen an. Kann ein narzisstischer Mensch sich verändern? Was müsste passieren, damit Veränderung möglich wird? Warum reicht die Liebe des Partners dafür meist nicht aus? Und warum beginnt echte Veränderung fast nie dort, wo andere genug leiden, sondern dort, wo ein Mensch selbst Verantwortung übernimmt? Bis dahin wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.